Moin Moin Hamburg.
Moin und hallo, hier ist der Podcast von Der Hamburger. Und heute geht es um Agrarwende selber machen. Das ist der Slogan der Regionalwirt AG. Und ich begrüße heute nämlich Ulf Schönheim, den Vorstand der Regionalwirt AG Hamburg, und er erklärt uns mal, wie das Ganze so vor sich geht. Es bedeutet nämlich, dass sich Bürger an regionalen Betrieben, an Bauernhöfen, Lebensmittelverarbeitern, Handel und Gastronomie beteiligen können. Und darüber erzählt uns Ulf, und er erzählt uns natürlich auch, wie er dazu gekommen ist. Er war nämlich eigentlich Marketingmanager in einem Fondshaus, aber seine Liebe zu Lebensmitteln, zu regionalen Lebensmitteln, die kann er jetzt ganz besonders in der Regionalwirt AG ausleben. Und er erzählt nämlich auch von wunderbaren Gerichten aus seiner Kindheit, die er in Schleswig-Holstein verlebt hat. Und so machen wir einen kleinen Exkurs in die Welt der traditionellen schleswig-holsteinischen Küche. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit Ulf Schönheim, der Regional-Ulf genannt, der uns erklärt, was es bedeutet, Agrarwende selber machen. Aber bevor es losgeht, noch ein paar Worte zu uns. Der Hamburger, der macht nämlich nicht nur Podcast, nein, natürlich nicht. Seit 2008 ist er das großformatige Coffee Table Magazin aus der Hansestadt. Seinen Verlagssitz hat der Hamburger im Stella Haus am Rödingsmarkt. Mittendrin, nur einen Katzensprung vom Rathausmarkt entfernt, mit Blick auf U3, Elbphilharmonie und den Hafen. Mit großer Leidenschaft porträtiert der Hamburger Menschen, über die man gerne mehr erfahren würde, die Hamburg ein Gesicht geben. Immer nachweisbar, Ecken, Kanten und ganz viel Persönlichkeit. Mein Name ist Boris Rogosch und ich habe das große Vergnügen, Ihnen einige dieser Persönlichkeiten in diesem Podcast vorstellen zu dürfen. Und da ich auch als Foodtalker bekannt bin, liegt der Schwerpunkt bei mir natürlich ein wenig in Richtung der Kulinarik. So, aber nun mal los, nicht lang schnacken, viel Spaß mit Ulf Schönheim, präsentiert von Cucinaria, dem Küchenfachgeschäft in Hamburg. Herzlich willkommen, Ulf Schönheim, der Regional-Ulf, wie man sagt, ne?
Ja, das habe ich auch schon mal gehört.
Das ist so dein Spitzname. Hallo. Regional-Ulf, kommt das aus deiner Profession heraus, also der Regionalwirt AG?
Ja, es kommt eigentlich von kurz vor Regionalwirt quasi. Ich hatte damals neben meinem Kommunikationsjob beim Hamburger Fondshaus einen kleinen Internetladen für regionale Produkte von kleinen Erzeugern gegründet, nur um das mal auszuprobieren. Und bin da mal mit ein, zwei Bloggern aus Hamburg zusammengekommen, Maximilian Buddenboom, Isabel Bogdan. Habe mich mit denen mal irgendwie zum Kaffee verabredet, und in der Korrespondenz zwischen den beiden entstand dann dieser Spitzname, weil einer von den beiden den Termin vergessen hatte wohl und den anderen fragte, ja, sag mal, wann treffen wir denn noch den Regional-Ulf? Und zack, hat man so einen Spitznamen.
Ist auch immer besser, wenn andere das machen, ne?
Ja, klar.
Als wenn man sich den selber zulegt. Da kommt man wahrscheinlich auch nicht drauf.
Gute Spitznamen kann man sich nicht selber
geben. Fortan bist du der Regional-Ulf, aber auch, glaube ich, irgendwie in den sozialen Medien auch darunter zu finden, ne?
Passiert schon mal, ja, genau. Also alles, was danach kam, also bei Instagram zum Beispiel, war, glaube ich, das, was ich sonst immer habe, war schon besetzt, und dann habe ich natürlich gleich zu Regional-Ulf gegriffen.
Ja. Wir sprechen ja heute ja natürlich über dich und wie du denn überhaupt dazu gekommen bist, zu dem, was du jetzt heute machst. Du bist ja Vorstand der Regionalwirt AG Hamburg.
Genau.
Und die Regionalwirt AG Hamburg, die hat zum Ziel Agrarwende selber machen.
Genau. Also die Regionalwirt-Idee funktioniert so, wir sind ja Regionalwirt AG Hamburg, die Regionalwirt AGs gibt es aber schon mittlerweile in 5, bald 6, 7 Regionen in Deutschland. Man gründet eine Bürgeraktiengesellschaft, das ist eigentlich eine ganz stinknormale Aktiengesellschaft, nur dass wir nicht börsennotiert sind. Viele Leute denken ja immer Aktiengesellschaft gleich Börsennotierung, das ist aber nicht so, sondern Börsennotierung ist eigentlich der Spezialfall. Es gibt viele AGs, die tatsächlich nicht börsennotiert sind. Und wir geben dann regelmäßig sogenannte Namensaktien aus. Das heißt, ähnlich wie bei einer Genossenschaft ist bei uns jeder Aktionärin, jeder Aktionär namentlich bekannt, uns namentlich bekannt. Und Miteigentümerin, Miteigentümer der Regionalwirt AG Hamburg. Und das Geld, was wir dadurch einsammeln, wir sind jetzt gerade in unserer 5. Aktienausgabe, die läuft noch bis Mitte April. Das investieren wir in unserer Region. Das ist grob Metropolregion Hamburg plus ganz Schleswig-Holstein. Vom Acker bis zum Teller in selbstständige Betriebe. Weil der Hintergrund der ganzen Geschichte ist, dass insbesondere in der Landwirtschaft es einen riesigen Finanzierungsbedarf gibt. Alleine wenn junge Menschen, denen ein Hof nicht gehört, einen übernehmen wollen, der keinen eigenen Nachfolger in der Familie hat, was sehr, sehr häufig der Fall ist tatsächlich heute, dann können sie das in der Regel nicht aus eigener Tasche bezahlen. Oder wenn sie zum Beispiel den Kauf der Hofstelle, Pacht der Flächen so gerade noch hinbekommen, vielleicht mit familiärer Unterstützung, das hatten wir schon mal im Netzwerk, dann schaffen sie aber meistens nicht die nächsten Schritte. Da können wir helfen und wir investieren aber nicht nur in der Landwirtschaft, weil wir tatsächlich, unser Auftrag ist, einen Verbund von selbstständigen Betrieben vom Acker bis zum Teller zu schaffen, investieren wir eben auch in Lebensmittelverarbeiter, wie zum Beispiel eine Meierer Horst, in Händler, Gastronomiebetriebe, wie hier in Hamburg die Hobbenkoek zum Beispiel. Und die ganzen Betriebe schließen wir zu einem Netzwerk zusammen. Man kann auch ohne eine Investition mitspielen oder dann später mal wechseln, wenn man Bedarf hat. Und verpflichten die Betriebe darauf, sich untereinander möglichst viel an Leistungen und Produkten und so weiter abzunehmen. Und so entsteht eben ein regionaler Verbund von Betrieben, die sich gegenseitig stützen, was sich insbesondere im letzten Jahr während der Corona-Krise tatsächlich sehr bewährt hat.
Ja, natürlich. Wenn du in so einer Krise alleine stehst, ist ja klar. Genau. Und das geht natürlich auf einer regionalen Ebene viel, viel besser, als wenn ich jetzt national agieren würde, weil die räumliche Nähe bedeutet ja auch was.
Genau, kurze Wege, die Leute kennen sich untereinander, haben schon mal miteinander zu tun gehabt und müssen das dann einfach nur noch aus der Schublade ziehen oder intensivieren. Hm. Je nachdem. Also wir hatten es zum Beispiel beim ersten Lockdown, dass innerhalb von, ich glaube von der Idee bis zur Umsetzung waren es irgendwie 5 Tage No-Show-Soup von zur Erholung.
Oh, die kennt man habe ich auch bestellt.
Ja, hervorragend, genau. Und das war eben ein Corona-Projekt, weil die Gaststätte zumachen musste zur Erholung in Uetersen und gleichzeitig auch die Lieferanten ein Problem hatten, die dann teilweise 70-80% Gastronomieumsatz haben und auf einmal alle zugemacht haben und das dann Ode Feier und Töchter und Anne Blesing von Elbwild auf einmal auf ihren Produkten saßen und die nicht mehr losbekamen und dann hat man eben eins zusammengeführt und kommt der Gast nicht zur Suppe, kommt die Suppe zum Gast.
Klare
das
Sache.
Kommunikationskonzept hat dann die Partneragentur quasi dazu geliefert.
Und das hat ja auch wunderbar funktioniert. Also ich meine, dann wunderbar muss man dann immer sagen, weil wäre das nicht gewesen, hätte man auf all dem gesessen natürlich und so ein mancher Betrieb hätte nichts zu tun gehabt, bis hin zu schlimmeren.
Genau, und alle Betriebe profitieren darüber hinaus noch von der größeren Sichtbarkeit, weil sie eben kooperieren, was dann ein Thema ist. Mhm. Das Thema haben wir dann auch gleich im NDR und Abendblatt und Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag unterbringen können. Und das erhöht natürlich erstens natürlich die Suppenabsätze und zweitens aber auch die Sichtbarkeit der Betriebe, die dann zuliefern, die dann wiederum bessere Möglichkeit haben, selbst sich andere Vermarktungswege zu suchen.
Ja. Aber da kommt der alte Kommunikationsfachmann raus bei dir, ne?
Klar, und das macht einfach Bock.
Ja, aber du kommst ja eigentlich aus einem anderen, ganz anderen Bereich, nicht? Du hast ja mal ganz andere Finanzprodukte vermarktet.
Genau, also ich war vorher 12 Jahre in der Finanzdienstleistungsbranche. Ursprünglich bin ich ausgebildeter Werbekaufmann, so hieß das damals noch, Anfang der 90er. Hab dann Soziologie studiert, weil Werbung mir irgendwie ein bisschen zu eng war. Da wollte ich dann nicht gleich im Anschluss weitermachen, sondern mir so noch mal ein bisschen was Breiteres.
Wolltest du jetzt nicht als Juniorberater?
Nee, das war nicht so mein Ding. Und dann war ich nach dem Studium tatsächlich 12 Jahre in Fondshäusern hier in Hamburg als Kommunikationsmensch. Also zu Anfang als, ich glaube, mein erster Chef hat mich damals als Marketing-Fuzzi, O-Ton, eingestellt. Fand ich sehr lustig.
Och, das ist ja, für einige ist das ja sogar gut. Ein Kompliment.
Ja, ich musste sehr lachen und solche Sachen. Hat einfach ein bisschen was. Und dann habe ich erst eine Zeit lang war ich quasi so eine Ein-Mann-Kommunikationsabteilung bei Busgruppe, so ein altes Hafenunternehmen ursprünglich. Und dann hauptsächlich nachher später wieder im Fondsbereich.
Das heißt, du bist dann irgendwann von Schiffen und Containern weg und hast gesagt, also jetzt ist doch vielleicht der Ursprung wichtiger. Wir gehen mal zu den Lebensmitteln.
Ja, das ergab sich parallel so ein bisschen. Also ich bin 2006 aus Hamburg rausgezogen und ein kleines Dorf in der Nähe von Winsen an der Luhe. Und da gibt es auch heute noch glücklicherweise einen kleinen Betrieb, den die Bäuerin damals nur in, übernehmen konnte. Der wäre eigentlich für heutige Verhältnisse tatsächlich zu klein gewesen, war ein typischer Gemischtwarenladen. Und sie hat ihn auf Milchproduktion und eigene Käserei umgestellt. Mit wirklich einem sehr, sehr guten handwerklichen Käse, der tatsächlich das hat, was man so beim Wein Terroir nennen würde. Ja. Der schmeckt so, wie es auch auf dem Dorf riecht, was kein Wunder ist, weil die Kühe zweimal am Tag irgendwie über die Dorfstraße laufen und direkt bei mir hinterm Haus die Hausweide ist und so weiter. Und der kam aber nicht so richtig bis nach Hamburg. Und dann hatte ich mir mal einen Winter überlegt, gibt es nicht noch mehr solche kleinen Produzenten, die vielleicht so ein Vermarktungsproblem haben oder kein Problem, aber die eigentlich besser vermarkten könnten, weil man ja auch in der Stadt womöglich noch ein bisschen bessere Preise bekommt. Hab dann da eine Liste geschrieben, recherchiert und ein kleines Sortiment zusammengestellt. Und ein Freund von mir hat mir einen kleinen Webshop gebastelt. Und das habe ich dann erstmal so im Freundes-, Bekannten-, Verwandten- und Kollegenkreis getestet. Immer Bestellungen bis, was weiß ich, so dienstags. Und dann habe ich donnerstags in der Mittagspause die Sachen mit dem Fahrrad in Hamburg ausgeliefert.
Ja.
So, und
Jungunternehmer.
Genau, so einfach mal ausprobieren. So. Und da kam dann irgendwann fiel mir ein Marktstand zum Tag der Region 2012. Ich glaube, der findet immer am 3. Oktober oder so statt.
Ja.
War hier in Hamburg so ein Regionalmarkt, lustigerweise direkt vom Unilever-Gebäude. So die beiden Welten nebenan.
Passt ja.
Und zwei Stände weiter war der Stand von den Ökomelkbuhren, die auch damals gerade neu am Start waren mit ihrer Vierjahreszeitenmilch und Milchkuh Mausi in der Stadt und so. Und die hatten einen Zettel liegen, da kam jemand vorbei, den ich kannte, ich glaube eine Gastronomin bei uns aus der Elbmarsch, und sagte, hier, guck dir das doch mal an. Und dann habe ich mit denen ein bisschen geschnackt. Und auf dem Zettel stand, keine Ahnung, so zwei, drei Wochen später, im Oktober 2012, Veranstaltung, Informationsveranstaltung für die Gründung einer Regionalwirt AG für Hamburg und Schleswig-Holstein mit Christian Hiss, dem Erfinder der Regionalwirt-Idee aus der Region Freiburg.
Ja.
Und das habe ich mir mitgenommen, schon mit denen geschnackt, mal recherchiert, fand ich dann sehr spannend, habe mir dann einen halben Tag freigenommen und bin dann zu Hans Möller auf den Hof gefahren den Tag. Und aus dem Treffen ist dann später die Gründungsgruppe hervorgegangen, mit der wir dann anderthalb Jahre später die Regionalwirt AG Hamburg gegründet haben. So war die Entwicklung und parallel fand ich das sehr attraktiv, die Idee tatsächlich. Und auch in der Gründungsgruppe haben sie meinem Kollegen und mir dann relativ früh schon signalisiert, dass sie sich vorstellen könnten, dass wir das ganze Ding dann mal zum Fliegen bringen.
So schnell kommt man dazu, ne?
Und zack, ist man Vorstand einer Aktiengesellschaft.
Ja. Siehst Wahnsinn. Du, hättest du auch nicht gedacht, ne? Fährt noch die Ware mit dem Fahrrad aus eben.
Ja, genau.
Und bums, nennt er sich Vorstand.
Ja. Ja. Naja, es war eben so eine schrittweise Entwicklung. Und die Affinität zu guten Lebensmitteln, die war tatsächlich irgendwie familiär angelegt, glaube ich. Also.
Du isst auch gerne.
Ja.
Sieht man dir nicht an, du bist ja schlank und rank.
Ja, ich bin ein schlechter Futterverwirrter einfach.
Ja?
War ich aber schon immer.
Also du hast auch eine Liebe zum Lebensmittel, zum Produkt, sonst macht man das wahrscheinlich auch nicht.
Ja, auf jeden Fall.
Und ist für dich dann auch immer wichtig gewesen, dass du regionales und hochwertiges Produkt konsumierst oder bist du da auch erst im Laufe der Zeit zugekommen?
Ja, also ich bin nicht schon als fertiger Hobbykoch bei meinen Eltern ausgezogen, sondern hab mich da so ein bisschen rangetastet mit dem, was ich von zu Hause aus mitbekommen habe. Und da macht man natürlich auch erstmal ziemlich viel Mist. Also ich weiß noch, in der kleinen Mini-Küche während der Ausbildung, da sind auch schon mal Sachen schiefgegangen, die dann tatsächlich nicht so richtig genießbar waren.
Man muss ja ausprobieren.
Genau, aber man lernt dazu und wir haben dann teilweise so im Studium haben wir dann häufig und gerne auch mit mehreren Leuten in der WG gekocht oder ich war während des Studiums war ich ein Jahr in Paris auf so einem Wohnheimflur mit 13, 14 Leuten und da haben wir dann reihum immer gekocht.
Das färbt ja auch so ein bisschen ab, da lernt man ja auch so ein bisschen was kennen.
Klar, und an Produkten und so weiter, was man da dann kriegt, also Sachen, die es in Deutschland in der Form gar nicht mehr gab, also um die Ecke von dem Wohnheimgelände, wo ich gewohnt habe, da war so ein winziger, so ein Ein-Mann-Schlachterladen.
Ja.
Und der hat Sachen gehabt, die gibt es in Deutschland nicht.
Ne?
So, und da habe ich mir dann das kannte ich tatsächlich von Essen gehen, also tatsächlich meine Familie hat immer schon gerne auch komische Sachen gegessen.
Du bist in Schleswig-Holstein groß geworden, ne?
Genau, in Aubruch bei Neumünster. Und wir haben aber früher mal Familienurlaub im Schwarzwald gemacht. Und da gab es eine französische Garnison, in der man essen konnte. Und natürlich auch schon Frankreich nahe sehr gute Küche mit teilweise, also da habe ich zum Beispiel gebratene Kutteln kennengelernt, also Pansen.
Ja.
Und das fand ich super lecker. Und hab dann da bei dem kleinen Schlachter in Paris, stand dann da, der hatte dann irgendwie gereinigten Pansen, kriegt man hier in Deutschland
eigentlich. Das eigentlich auf Französisch, komme ich gar nicht dran.
Ich glaube, müsste ich nachgucken, aber ich glaube, es ist tatsächlich Pans, aber
ja?
Ich bin nicht ganz sicher.
Okay, dann lassen wir das mal Pans sein. Bis einer widerspricht, bleibt es so.
Genau. Aber egal, also ich wusste ja, was das war, man konnte das erkennen und zwar gibt es ja auch sowas wie ein Wörterbuch. Naja, und dann...
wurde das mal zubereitet.
Ja, oder mal kulinarische Experimente. Wir haben auf dem Flur, hat dann jeder mal quasi ein Heimatgericht gekocht.
Was ich hast du da gekocht? Da bin ich mal gespannt
jetzt. Ich habe tatsächlich schleswig-holsteinischen Mehlbüdel gekocht, also quasi eine Mehlspeise, die ja im Wasserbad so halb drin hängt, in so einem Beutel, Handtuch quasi, im Küchentuch gegart wird. Mhm. Und dazu gibt es traditionell eine süße Fruchtsoße mit Speck, der dann im Zweifel mitgekocht wird oder gebraten. Also ja. Das typische... Quasi das Kernelement der schleswig-holsteinischen Küche ist ja die sogenannte Broken Söd, also die gebrochene Süße, also süße und salzige Sachen zusammen. Und das fand der eine oder andere meiner Mitbewohner da schon irgendwie befremdlich.
Also Jens Mecklenburg sagte neulich im Interview, das ist sowas, was man jetzt unbedingt bei der norddeutschen Küche nicht bewahren müsste. Also genau, diese Mehlbüdel. Also vielleicht geht ihr da nochmal im Streitgespräch.
Ich finde das großartig. Also alles süße und salzige Sachen...
Ich werde mal darauf achten, ob ich mal irgendwo einen Mehlbüdel auf der Karte sehe.
Ja, Mehlbüdel, Grotenhans, solche Sachen, Pförtchen. Ich habe noch einen Haufen alte Rezepte von meiner
Oma
mütterlicherseits.
Ja?
Also unter anderem das Pförtchen-Rezept.
Was ist das denn?
Pförtchen, das sind so, gibt's in Schleswig-Holstein und Süddänemark. Das sind so kleine runde Hefe-Pfannkuchen quasi. Mhm. Das ist ein Pfannkuchenteig mit Eischnee, also sehr locker. Und mit Hefe, dass er eben richtig schön aufgeht. Und dann gibt es die Pförtchenpfanne. Das ist so eine Pfanne mit kleinen Mulden drin. Also quasi ein Schmalzgebäck. Und idealerweise macht man es tatsächlich mit Schweineschmalz. Kann dann verschiedene Variationen machen. Entweder Natur, also einfach nur so ein bisschen Teig. Das wird dann nach 3-4 Minuten gewendet und wird dann schön braun ausgebacken. Von innen tatsächlich sehr saftig und locker durch den Eischnee. Und dann kann man entweder Apfelstückchen reintun. Mein Favorit ist tatsächlich mit Pflaumen, Backpflaumen. Und dann Zucker und Zimt dazu. Aber meine jüngere Tochter, die isst lieber herzhaft und für die machen wir dann immer Varianten. Also die bekommt dann die Sachen irgendwie Zwiebeln und Speck drin und solche Sachen. Geht auch bei Pfannkuchen. Wir haben tatsächlich sogar den armen Ritter weiterentwickelt, der ja normalerweise auch eher süß ist. Und wir haben dann erst reiche Ritter produziert, also das Ganze mit Zwiebeln und Speck und inzwischen die dann auch noch mit Käse überbacken. Das sind dann die stinkreichen Ritter.
Reich! Aber diese alten Rezepte, die muss man echt bewahren, nicht? Oder?
Ja,
so von wenn das auch dann noch aus der eigenen Familie kommt. Ist das so handgeschrieben oder ist das so ein altes Kochbuch?
Nee, ich habe die von meiner Mutter, die tatsächlich wahrscheinlich dann mal bei ihrer Oma abgeschrieben hat.
Ach so.
Und von meiner anderen Uroma, die aus Ostholstein kommt, da habe ich tatsächlich neulich noch mal ein altes Rezeptbuch gefunden, wo die ersten Rezepte, glaube ich, von 1912 sind oder irgendwie sowas. Also schon. Ja. Aber das war so eher so ein bisschen, waren jetzt keine Spezialrezepte drin, sondern, oder ich habe sie noch nicht gefunden, ich bin noch nicht ganz durch.
Aber das ist schon spannend, nicht? Also wenn man da, glaube ich, ein bisschen tiefer einsteigt, ich habe neulich auch irgendwie so einen Bericht gesehen über das älteste Kochbuch in Deutschland, das von 1600 irgendwas ist. Mhm. Das war über Kochen und Benimmen und so weiter und so fort. Und da wurde schon, das war natürlich für die höhere Gesellschaft, da wurde Lachs mit Ingwer und Kräutern
mit verkocht,
Ingwer. Mit Ingwer, in einem Teigmantel.
Oh,
was ist das? Damit der nicht verbrennt.
Ja,
ich meine, da muss schon wirklich ein wohlhabendes Haus gewesen sein.
Allerdings.
Ja. Aber möchte ich, glaube ich, mal ein bisschen tiefer einsteigen. Wenn uns jemand hört, der so viele alte Kochbücher besitzt, also Ulf und ich hätten Interesse, uns da mal die eine oder andere Seite zu kopieren.
Ja, auf jeden Fall.
Also du hast eine hohe Affinität zur regionalen Küche, aber auch zu regionalen Produkten nehme ich dann an. Also es sollte dann schon auch regionale Herkunft sein. War das für dich denn immer so ein ausschlaggebender Punkt?
Es ist ja häufig ein Prozess. Also ich habe immer gerne auch schon im Studium und damals in Paris, wenn irgendwo ein Wochenmarkt irgendwo in der Nähe war, dann bin ich auf den Wochenmarkt gegangen. Und wir haben einmal im Jahr im Studium zum Beispiel auch ein großes Grünkohlessen gemacht. Da haben wir natürlich so einen großen Kartoffelsack Grünkohl auf dem Markt besorgt und den dann in der Badewanne geduscht, damit der Sand rauskommt und solche Sachen. Und damit fängt man dann an und dann wühlt man sich da so ein bisschen rein. Und dann kommt man auch irgendwann zu der Frage, was ja bei uns beim Thema Regionalwert ganz wichtig ist, was ist eigentlich regional? Mhm. Kann man das eigentlich definieren? Und ich behaupte ja, nein, kann man nicht, weil es einfach so fürchterlich individuell ist und man kann einfach nur für Transparenz sorgen. Wenn man sagt zum Beispiel, ich habe auch mal einen schönen kleinen Vortrag gemacht, den habe ich den globalisierten Kohlrabi genannt. Wenn man hier in Hamburg, hier Isemarkt ist hier um die Ecke, gehst du hier zum Gemüsebauern meinetwegen aus den Vier- und Marschlanden und kaufst dir einen Kohlrabi aus eigener Produktion. Denkst du, ja, regionaler kann es eigentlich nicht sein. Was du aber nicht weißt, dass die gesamte Produktionskette, die hinter dem Kohlrabi steht, heute in der Regel so global ist, als wenn VW ein Auto zusammenbaut. Also das Saatgut kommt aus Ostasien, okay, von den großen 3-4 Saatgutproduzenten, die es heute überhaupt noch gibt. Ja. Der Dünger wird mit einem wahnsinnig hohen Aufwand an fossilen Energieträgern in Osteuropa hergestellt. Die Arbeitskräfte, beziehungsweise das Saatgut kommt erst nach Holland, wird dann da im Treibhaus vorgezogen zum Setzling. Der wird dann mit dem Laster hier zum Großmarkt gefahren und verkauft. Dann kommen in der Regel osteuropäische Arbeitskräfte, die ihn in die Erde bringen. Dann kommen der erwähnte Dünger und die Pestizide, die irgendwo aus von denselben Herstellern, die das Saatgut schon produziert haben, passend dazu entwickelt wurden und die auch irgendwo auf der Welt hergestellt werden. Und dann irgendwann wieder die Arbeitskräfte, die ihn aus der Erde holen. Und nur weil er zufällig hier gewachsen ist, soll es ein regionaler Kohlrabi sein. So, da kann man schon mal ein Fragezeichen dran machen, finde ich. Und gleichzeitig.
Das ist sehr eindrucksvoll mal dargestellt. Ja,
und das ist nur Gemüse. Also bei allem.
Und es kann trotzdem Bio draufstehen.
Auch im Bio-Bereich fallen da nur ein paar Sachen weg, natürlich.
Ja, die dürfen
keinen Kunstdünger verwenden und keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel.
Aber es kann trotzdem ein globales Produkt sein.
Kann trotzdem global. Also sehr viele Sachen sind heutzutage nicht samenfest, weil sie einfach für den Landwirt fürchterlich viele Vorteile auch mit sich bringen. Das muss man natürlich auch sehen, weil man hat Früchte und Erzeugnisse, die länger halten als die sogenannten alten Sorten. Also viele alte Tomatensorten sind einfach nicht länger als einen Tag lagerfähig. Und wenn der nächste Wochenmarkt, ich hole sie am Freitag aus dem Gewächshaus oder am Sonnabend, Sonntag ist kein Markt, Montag in der Regel auch nicht, kann ich frühestens Dienstag zum Wochenmarkt bringen. Mhm. Und dann ist das Ketchup. So, also das bringt mir dann nichts. Das heißt, für den Vermarkter hat es durchaus oder für den Erzeuger auch durchaus Vorteile, sogenannte Hybridsorten anzupflanzen. Aber begibt man sich dadurch natürlich in Abhängigkeiten. Und das ist bei uns bei Regionalwirt ganz wichtig, weil wir sagen, regionale Ernährungssouveränität ist eins unserer Schlagworte. Und da muss man auf sowas einfach gucken und die Sachen transparent machen und gucken, wie kommen wir dahin, dass es irgendwie anders ist, dass wir regionale Saatgutproduzenten haben, die dann vielleicht alte Sorten haben, aber vielleicht auch neue, moderne Sorten, die dann eben diesen Ansprüchen genügen.
Wenn ich mich dann jetzt vielleicht angelockt von Agrarwende selber machen, an euch wende und sage, Mensch, ich habe das gehört, ihr gebt da eine Aktie aus, interessiert mich, ich bin auch ein Verfechter von regionalen Lebensmitteln und Mitteln und all dem, was dahinter steht, was sich vielleicht in meinem kleinen Kosmos jetzt mal so darstellt, aber wie vermittle ich dem das, was man da macht? Oder was ihr da macht und welchen Beitrag er dadurch auch wirklich leistet.
Ja, ich glaube, man darf die Leute einfach nicht erschlagen mit all dem, was man weiß. Das schreckt eher ab und ist auch einfach viel zu rational. Ich glaube, der Zugang zu Essen und zu regionalen Lebensmitteln, zu ökologischen Produkten, zu Kontakten zu Erzeugern, Weiterverarbeitern und Co. ist, den muss man möglichst emotional im Erstkontakt hinkriegen. Weil nur so kriegst du die Leute und wenn du sie dann darüber bekommen hast und sie sind dann Aktionär oder nicht jeder kann sich eine Aktie für 550 Euro leisten.
Sag nochmal ganz kurz, wie teuer ist die?
550 Euro.
550 Aktie, und dann bin ich aber auch Teilhaber.
Genau, sozusagen. Also mit einer Aktie, ab einer Aktie geht's los. Wir sagen den Leuten immer, zeichnet gerne, wenn ihr es könnt, zeichnet auch gerne zwei, weil bei uns die Kosten, die dahinter stecken für die gesamte Annahme, die sind ja egal, ob es jetzt eine, zwei, zehn oder 50 Aktien sind. Eine Zeichnung ist eine Zeichnung. Muss immer einzeln behandelt werden, einzeln gebucht und so weiter. Aber ab einer Aktie geht's los und alle Leute, die sich keine Aktie leisten können, die können natürlich auch einfach als Newsletter-Abonnent, als Multiplikator, als Kundin, Kunde, Konsument mitmachen und dann die frohe bei den unseren Partnerbetrieben einkaufen. Da haben die Aktionäre natürlich ein eigenes Interesse dran. Je mehr ich bei meinen Betrieben einkaufe, desto besser funktioniert das Ganze.
Klar.
Aber dafür muss ich ja nicht Aktionär sein, um das quasi umzusetzen. Mhm. Und man kann, glaube ich, also aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man auch mit hochwertigen Lebensmitteln, die ja natürlicherweise teurer sind, tatsächlich auch mit nicht ganz so viel Geld vernünftiger Sachen machen kann, weil man kann viel mehr davon verwerten. Das fängt ja beim Gemüse an. Ich habe bei mir zu Hause immer eine Gemüsereste-Schnippeltüte. Das würde ich nur mit Bio-Sachen machen, weil bei den anderen Sachen weißt du natürlich nicht, was da zwischendurch mal dran gewesen ist. Mhm. Insbesondere draußen an der Schale und Co. Aber alles, was ich an Möhren, Gemüseabschnitte, Strunk von der Zwiebel, vom Porree und so weiter, das kommt da erstmal rein. Und wenn die Tüte voll ist, dann wird einmal eine Brühe draus gekocht. So, und das kann man dann als Grundlage für ein Risotto nehmen oder für eine Soße, für einen Eintopf oder was auch immer. Mhm. So kriegt man quasi, obwohl man vergleichsweise teuer einkauft, dann trotzdem noch irgendwie einfach mehr raus.
Mhm. So. Aber du hast natürlich dann immer sofort die Argumente, dauert alles so lange und ist dann doch am Ende des Tages teurer.
Teurer ist ja so eine Sache, also dauert länger, ja, man muss da ein bisschen Spaß dran haben. Also für mich ist Kochen jetzt nicht, ist keine Anstrengung, sondern das ist für mich Entspannung. Das geht natürlich nicht jedem so, das ist klar. Aber wir haben ja auch im Netzwerk Produkte, die schon verarbeitet, vorverarbeitet sind, wie die No-Show-Soup von Bernd Reichel zur Erholung zum Beispiel, die man sich da einfach mal schnell warm machen kann. Und ich koche auch nicht jeden Tag, sondern zum Beispiel kann man auch was einfrieren oder mal ein bisschen mehr machen oder hat noch irgendwie sowas, was man schnell mal warm machen kann, wenn es tatsächlich drängelt. Und die Preisfrage im wahrsten Sinne, ich behaupte ja, es gibt gar keine billigen Lebensmittel, sondern die wahren Kosten sind einfach nur woanders. Und wenn man zum Beispiel am Beispiel billiges Fleisch, heißt ja teures Wasser, zu viel Fleisch essen heißt Kosten im Gesundheitssektor, heißt zu viel Methanausstoß, Klimawandel und alles, was damit zusammenhängt. So, und wenn das Lebensmittel tatsächlich eher seinen wahren Preis haben würde, würde man sich gleichzeitig gesünder ernähren und hätte viele Folgeprobleme nicht, die man dann viel teurer, reparieren ist immer teurer, als es gleich vernünftig machen, die man viel teurer an anderer Stelle reparieren müsste durch öffentliche Gelder. So ist die Frage allerdings natürlich eine berechtigte, das ist natürlich auch immer eine soziale Frage. Wie machen wir günstige, vernünftige, gute Lebensmittel tatsächlich für alle erschwinglich? Und da ist es dann, ist man dann schnell bei der Politik, die eigentlich dafür Sorge zu tragen hat, dass wir uns vernünftig ernähren können und dabei nicht alles Mögliche kaputt machen.
Wir sehen das ja jetzt schon, diese Komplexität, ja. Nicht, die sich dahinter verbirgt. Wie du eben auch sagtest, man muss das, glaube ich, in kleinen Dosen auch verabreichen.
Klar.
Um dann auch,
und mit Spaß.
Ja, und mit Spaß. Nicht? Und auch zu sehen, was hat denn das auch eigentlich für einen Effekt auf mich oder für mich, auf mein Leben und meine Umwelt?
Genau.
Und ich meine, es gibt ja nun auch ganz, ganz viele, die sagen, das ganze Thema Ernährung, wenn ich jetzt mal Agrarwende nehme, dann nehme ich ja auch Ernährungswende mit rein.
Ja.
Ist jetzt nicht gleichbedeutend, aber hängt ganz eng zusammen. Glaubst du, dass man da wirklich so richtig eingreifen muss und Regeln schaffen muss?
So, heute ist es ja so, es gab jetzt vor kurzem, hatte ich heute gerade im Newsletter ein tolles Feature beim Deutschlandfunk Kultur zum Thema Huhn.
Ja.
Und wo man sieht, dass mit der heutigen Hühnerfleischproduktion eigentlich alle verlieren, wirklich alle verlieren. Man kriegt ein qualitativ minderwertiges Nahrungsmittel durch die Futterproduzenten in Südamerika leiden, durch Pestizideinsatz, Monokulturen, die Umwelt leidet. Kleinbauern in Afrika, die ihre eigenen Hühner nicht mehr loswerden, weil unsere Schlachtabfälle und die Reste, die hier keiner haben möchte, alle nach Afrika und sonst wo gehen. Da verlieren alle, bis auf eine Handvoll von Konzernen, denen die Zuchtlinien gehören und die Vermarktung gehören. Mhm. Und die sich davon dann irgendeinen Fußballverein leisten, der damit auf der Brust rumläuft. Ja, das ist total irre. Und die Schäden trägt die Gesellschaft und der Nutzen, also die Erträge werden privatisiert. Das funktioniert nicht. Mhm. Und da muss die Politik, und das gilt nicht nur fürs Thema Ernährung, das gilt ja für alles letztlich,
ja.
Dem muss ein Riegel vorgeschoben werden. Man kann ja auch nicht, weil es einem Spaß macht, in der Innenstadt 120 fahren, weil im Zweifelsfall da Leute zu Schaden kommen.
Mhm.
Bei sehr vielen Dingen, die heute sogenannte externe Effekte, also Schäden an Natur, Umwelt, Gesellschaft und Co. Hervorrufen, ist aus meiner Sicht tatsächlich schläft der Gesetzgeber. So, und das funktioniert eben nicht auf Dauer. Und weil der Gesetzgeber da im Zweifelsfall zu langsam ist, ich habe auch mal überlegt, ob ich da irgendwie politisch werden soll, aber es dauert mir einfach viel zu lange,
ja.
Haben wir gesagt, machen wir es einfach selber.
Also
wir fangen einfach selber an, rufen natürlich auch die Politik immer auf und inzwischen gibt es ja auch die Tools dafür. Also unsere Schwestergesellschaft in Freiburg hat da sehr viel Forschung und Entwicklung betrieben und hat tatsächlich jetzt Nachhaltigkeitstools entwickelt, die es einem landwirtschaftlichen Betrieb, da fangen sie an, später soll das auf die gesamte Wirtschaft ausgeweitet werden. Das auch, sind sie auch in Kooperation mit einem nicht ganz kleinen süddeutschen Softwarehaus tatsächlich zusammen, da was zu entwickeln. Tatsächlich
mit drei Buchstaben.
Genau. Soziale, ökologische, regionalökonomische Effekte in Euro und Cent zu bewerten, sodass der am Anfang der landwirtschaftliche Betrieb sagen kann, guck mal, das tue ich für Umwelt, Naturschutz, für Integration sozial schwächerer Menschen, für Bildungsarbeiten, indem ich Kindergärten, Schulen etc. ja. hier habe. Das sollen Landwirte ja auch immer noch machen, aber dafür kriegen sie in der Regel kein Geld. Und da können sie tatsächlich in Euro und Cent ausrechnen, was das kostet. Und dann können sie sagen, so liebe Gesellschaft, hier ist meine Rechnung, das sind meine gesellschaftlichen Leistungen, das und das kriege ich fürs Produkt und was machen wir jetzt mit dem Rest?
Ja.
Und da wäre es aus meiner Sicht von der Politik sehr viel schlauer zu sagen, wir fördern doch solche Dinge, bezahlen solche Dinge durch Subventionen, weil es öffentliche Gelder für öffentliche Leistungen sind, anstatt den Leuten, Landwirten Geld dafür zu bezahlen, dass sie einen Hektar zu bewirtschaften, egal was sie drauf tun und womöglich noch, kein Landwirt will das und macht das nicht wissentlich und ja. so weiter. Ich bin kein Freund von Landwirtsbashing, auch nicht von konventionellen Betrieben, viele geben sich wirklich sehr viel Mühe. Aber ich möchte doch tatsächlich für gesellschaftliche Leistungen bezahlen und nicht dafür, dass womöglich noch Schäden produziert werden.
Und wie werden heute Subventionen?
Naja, großen Teil nach Hektar. Es gibt die sogenannte zweite Säule, wo eben auch solche Leistungen schon honoriert werden. Ja. Das ist aber immer noch vergleichsweise unterentwickelt. In Deutschland ist es immer noch so, dass die sogenannte Agrarlobby, das sind ja nicht die Landwirte, sondern sind dann Verbände und die großen Verbandsleute sind im Hintergrund dann in irgendwelchen Aufsichtsräten von Zulieferer und Industrie und Chemieriesen und Co. Und da werden eigentlich nicht Interessen der Landwirte verfolgt, sondern Eigeninteressen. Das ist einfach.
Die Landwirte werden nur vorgeschoben und sind ja in so einer Abhängigkeit, dass es dann natürlich auch eine unmittelbare Auswirkung darauf gibt.
Und kommen aus dem Rad nicht raus, sondern in dem Fall, wo sie drauf gehört haben. Und häufig ist es ja eine Identitätsfrage auch. Mhm. Als Landwirt, ich mache das, was ich in der Berufsschule gelernt habe, was mir Politik und Verbände und Co. jahrelang gesagt haben, Ausrichtung auf den Weltmarkt und alles und du musst wachsen oder weichen und ich muss meine Tierzahlen verdoppeln, noch einen Stall bauen, mich dafür verschulden und so weiter. Und wenn sie dann quasi dafür, dass sie aus gesellschaftlicher Sicht irgendwas nicht richtig machen, quasi eins vor Schienbein bekommen, ist kein Wunder, dass man da allergisch reagiert. Weil kein Mensch möchte gerne seine Arbeit kritisiert haben, die er wirklich gerne macht, wo ihm die Gesellschaft tatsächlich jahrzehntelang gesagt hat, du sollst sie so und so machen.
Und dann kommt sie
auf einmal, auf einmal kriegst du dafür irgendwie einen vor die Glocke. Und dass man dann irgendwie sauer ist, das ist verständlich. Und das ist aber, glaube ich, aus meiner Sicht auch viel mit vielen Landwirten, mit denen man so spricht, setzt da auch ein Umdenken ein. Die sagen, so geht's einfach nicht weiter. Also wir sind ja immer am Ende der finanziellen Nahrungskette, wo wir eigentlich der Beginn der menschlichen Nahrungskette sind.
So. Ja.
Und das funktioniert einfach auf Dauer nicht. Es gab jetzt gerade neue Zahlen vom Thünen-Institut. Heutzutage im Schnitt bei landwirtschaftlichen Produkten kommen von einem Euro nur noch 20 Cent beim Bauern an.
Wahnsinn.
Und das waren vor 1970 waren es noch zwischen 40 und 50, also mehr als doppelt so viel.
Das ist schon krass.
Das funktioniert natürlich
nicht. Kann nicht weiter so funktionieren. Aber Ulf, man merkt, dass du in diesem Gebiet sehr, sehr tief drin bist und diese Diskussion schon häufig geführt hast. Nun sagtest du gerade, also du hast schon überlegt, ob du politisch aktiv wirst oder tiefer da reingehst. Ich glaube, um wirklich was zu bewirken, muss man das wahrscheinlich auch machen. Aber man kann auch natürlich andere Initiativen steuern und fahren. Und ich glaube, da ist sowas wie Regionalwert ein ganz, ganz wichtiger Ansatz, um auch da Transparenz zu schaffen und natürlich auch überhaupt eine Lebensgrundlage für viele dieser Landwirte und Verarbeiter, Produzenten, Manufakturen auch zu schaffen.
Genau.
Und eben auch, wie du sagst, das Netzwerk und da natürlich auch Konsumenten ranzuführen. Aber was ist denn jetzt für denjenigen, der sagt, ich möchte jetzt hier mich mit der Regionalwirt zusammenbegeben als Landwirt beispielsweise, was kann der jetzt erwarten von euch?
Also wir stellen ja ein Netzwerk her zwischen verschiedenen Betrieben.
Mhm.
Und das tatsächlich, wie ich vorhin ja schon gesagt habe, vom Acker bis zum Teller. Und
man
ist dann quasi in einer Teil einer Gemeinschaft. Man ist nicht mehr Einzelkämpfer, hat Leute, die man auf einem kurzen Weg mal irgendwas fragen kann. Und selbst wenn es nichts mit Produktverkauf oder Einkauf von Produkten, Erzeugnissen zu tun hat, sondern ich habe hier das und das Problem, weiß irgendjemand was? Wir haben ja interne Kommunikationskanäle, wo man kurz mal solche Fragen stellen kann. Und irgendjemand, selbst wenn es im Netzwerk keiner hat oder keiner weiß, irgendjemand kennt immer irgendjemanden.
Mhm.
Man hat tatsächlich das sagen auch viele Landwirte, die direkte Beziehung bekommt man wieder zu den Kundinnen und Kunden. Die ist ja in der häufig auch verloren gegangen, dadurch, dass die landwirtschaftlichen Produkte in der Regel verarbeitet werden und im Normalfall ja auch nicht selber vermarktet werden, dann hat man den Kontakt gar nicht mehr. Und da sagen viele, ja, seitdem ich die Leute kenne, die meine Sachen essen, gehe ich morgens auch ganz anders in den Stall oder aufs Feld. Weil ich weiß, für wen mache ich das.
Wenn und du deinen direkten Konsumenten siehst und der dir auch noch irgendeine Wertschätzung entgegenbringt, ist es natürlich nochmal was ganz anderes.
Genau, ich habe natürlich ein bisschen Zeiteinsatz und ich muss mich selber ein bisschen drum kümmern. Das ist dann, und da ist es dann individuell sehr verschieden, wie viel man selber vom Netzwerk profitiert und wo man auch mitmachen kann. Das fängt teilweise ganz, ganz klein an, so wie beim Waldhof Züdeck. Das ist ja eins unserer Hofnachfolgeprojekte. Zwei junge Leute, die vor 3-4 Jahren einen Biohof übernommen haben, der keinen Nachfolger hatte, wo wir dann geholfen haben, den Investitionsstau aufzulösen und eben tatsächlich Vermarktungswege im Netzwerk eröffnet haben. Und die fahren jetzt regelmäßig, das ist in der Nähe von Schleswig, die fahren regelmäßig einmal im Monat oder so, fahren die nach Hamburg in die Hormkök und liefern da einen Ochsen ab.
Ja.
So, und ihre anderen Produkte. Inzwischen machen sie auch Käse selber mit einer selbstständigen Käserin, machen eigene Wurst selber und die landet dann auch gleich da. Und gleichzeitig nehmen sie noch von Nachbarbetrieben ein, zwei Sachen mit und haben jedes Mal Spaß, wenn ihre Sachen dann irgendwo in der Hobbenkök liegen und tatsächlich da Waldhof Züdeck draufsteht und die sagen, dass es einfach ein geiles Produkt ist.
Ja. Läuft da auch der Großteil der Investitionen dann rein in solche Betriebe oder kann das auch ganz anderer Art sein?
Das geht tatsächlich, auch das geht ja vom Acker bis zum Teller. Also tatsächlich
Hobbenkök ja auch.
Ne? Genau, oder? Also Hobbenkök haben wir damals mit 100.000 Euro mitfinanziert, Gründung und Aufbau. Haben jetzt in der Corona-Krise auch nochmal mit Überbrückungsmitteln helfen können, bis dann die staatlichen Hilfen ausgezahlt wurden, auch nicht ganz unwichtig, sodass dann auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezahlt wurden. Grundsätzlich ist der Kapitalbedarf in der Landwirtschaft am größten von der gesamten Kette. Also weil, wenn es um Landkauf geht, wenn es um Maschinen geht und so weiter, man schätzt, dass ein neuer Arbeitsplatz in der Landwirtschaft irgendwas zwischen 200.000 und 300.000 Euro kostet.
Wow.
Ja, und im Handel ist es eben anders. Da ist ein Arbeitsplatz, Handel und Gastronomie ist relativ schnell mit relativ wenig Geld hinzubekommen.
Und Banken könnten das ja wahrscheinlich nicht leisten oder nicht in jedem Fall, weil du musst ja auch irgendwie einen Background haben, du musst ja irgendwas dagegen setzen.
Genau, also in dem Fall, wo ich keine Sicherheiten habe, wo ich ein junger Betrieb bin, um in der Landwirtschaft zu bleiben, ein Betrieb, der kaum Sicherheiten hat. Der dem jetzt erstmal nur, wie bei Waldhof Züdeck, dem gehört in Anführungszeichen nur die Hofstelle mit so ein bisschen Garten dran. Mhm. Also Haus und Stallung und das Grundstück. Und die landwirtschaftlichen Flächen, die haben sie von dem Altbauern nicht abgekauft, sondern gepachtet. Die hatten ein bisschen Glück, also den Kauf haben sie mit der Bank, wo auch der Altbauer tatsächlich Kunde war, hinbekommen, aber die nächsten Investitionsschritte hätten sie nicht machen können, weil sie einfach nicht für die Bank nicht genügend Sicherheiten bieten können, weil ihnen eben nur die Hofstelle gehört und nicht die Landflächen. Mhm. Das heißt, die können sie nicht beleihen, da können sie keinen Grundbucheintrag der Bank geben, weil sie nicht Eigentümer sind. So, und da können wir dann einspringen und sagen, wir können das machen. Von uns bekommt ihr eben Eigenkapital. Aus Sicht der Bank ist es immer Eigenkapital, was es bei uns gibt. Und teilweise wird so ein Betrieb teilweise auch überhaupt erst kreditfähig, weil sie sagen, guck, du bist ja nicht irgendwie ein dahergelaufener, der irgendwie nur sein Wissen hat und irgendwie vielleicht ein bisschen Erfahrung, sondern da stehen auch noch 100.000 Euro vielleicht von der Regionalwirt AG Hamburg auf der Uhr. So, das ist für uns als Bank dann Sicherheit, das heißt, wir können quasi mitfinanzieren.
Was ist denn deine Idealvorstellung? Wie würde sich das Regionalwirt, also euer Konzept, ausweiten lassen?
Jetzt innerhalb der Region, also erstmal deutschlandweit, möchte ich gerne so schnell wie möglich überall Regionalwirt-AGs haben.
Ja.
Da sind wir auf einem guten Weg. Also dieses Jahr werden sich wahrscheinlich zwei weitere gründen, wenn alles klappt, mindestens.
Du sagtest vorhin, also man besucht sich auch und auch Austausch und so weiter. Ist das auch so, dass die Aktionäre da auch auf die Hilfe kommen und sagen, Mensch, möchte ich mir jetzt mal angucken?
Manchmal einzeln. Wir haben vorletztes Jahr angefangen, tatsächlich so kleine Exkursionen auch zu organisieren.
Ja.
Das mussten wir jetzt natürlich erstmal aussetzen, Corona-bedingt. Das hätten wir gerne wieder gemacht, aber das ist super angekommen. Also wir haben dann immer drei Stationen zusammengeschaltet. Ein Bus von so 30 Leuten. Immer, also die erste Tour war, glaube ich, hier da haben wir uns an der Hormkök getroffen, Tour ins alte Land gemacht, Apfelhof, Biohof Ortilie und wer mochte, konnte hinterher noch in der Hormkök was essen. Beim zweiten Mal ging es vom Bahnhof Elmshorn los. Und
zu den Melkbuhren dann? Oder?
Genau, zuerst zu Achim Bock von den Ökomelkbuhren, dann die Verarbeitung der Milchprodukte in der Meierei Horst und dann hinterher zur Erholung Uetersen, wo dann mit den
Meierei Horst Produkten. Das ist auch eine schöne Kombi,
ja. Genau, und schicker gab es dann ein paar Sachen, Nachtisch und so weiter.
Ja.
Mit Quark von der Meierei Horst und den Ökomelkbuhren. Und da meistens war es so, dass die Leute gesagt haben, ja, ich melde mich gleich wieder für die nächste Tour an.
Ja.
So.
Und dann müsst ihr noch das kleine Reiseunternehmen dann
aufbauen.
Ja. Aber das alles würde man ja nicht machen, wenn nicht der Bedarf beim Konsumenten da wäre und wenn der danach rufen würde. Was kann ich denn heute, jetzt mal unabhängig davon, dass ich natürlich mich jetzt mal damit beschäftige, mir eine oder zwei, sagtest du ja, ist ja sinnvoller, der Regionalwertaktien zuzulegen oder damit mal liebäugeln, auf jeden Fall. Was kann ich denn so tun als Verbraucher? Was würdest du mir denn raten, wenn ich sage, Mensch, ich muss auch mich mal ein bisschen regionaler umschauen, koche ja schon gerne. Also auf welchem Weg würdest du mich schieben?
Also grundsätzlich natürlich bei uns gucken, was es im Netzwerk gibt. Gibt es da vielleicht bei mir irgendwas in der Nähe? Mhm. Und dann bei mir in der Nähe weiter gucken. Also da tatsächlich, und ich glaube tatsächlich, viele Leute wollen das. Das hat man jetzt auch Corona-mäßig gesehen. Die Wochenmärkte hören wir auch bei uns, Partnerbetrieben brummen wie sonst was. Also es gibt Umsätze wie sonst normalerweise irgendwie nur sonnabends vor Weihnachten.
Ja.
Und das einmal in der Woche oder zweimal. Tatsächlich regional einkaufen, die Leute fragen, wie die Sachen dann hergestellt werden und sich überall informieren und tatsächlich ganz viel selber kochen und vor allen Dingen auch schmecken. Weil meine These ist, dass Lebensmittel, die vernünftig hergestellt und angebaut wurden, die zum Beispiel nicht mit Kunstdünger irgendwie zum schnellen Wachstum getrieben werden, die schmecken auch besser. Und da merkt man, und guter Geschmack ist ja eigentlich das evolutionäre Signal des Körpers, wenn das jetzt nicht hochverarbeitet und Geschmack irgendwie vorgetäuscht wird und so, das Signal des Körpers gibt mir mehr davon, damit kann ich was anfangen. Mhm. So, sonst würden wir hier alle nicht sitzen, wenn unsere Vorfahren das nicht irgendwie vor 10.000 Jahren mal irgendwie rausgefunden
haben. Die haben ja zum Glück schon mal alles ausprobiert.
Genau, die haben das meiste ausprobiert und ja, und letztlich bestehen wir ja aus den Dingen, die wir mit der Nahrung, also unsere Zellen werden ja aus den Nährstoffen gemacht, die wir aus der Nahrung ziehen. Und je besser etwas schmeckt, desto mehr kann der Körper damit was anfangen. So. Und mit sowas kann man ganz gut anfangen und tatsächlich einfach mal testen, welche Sachen schmecken gut, welche machen wirklich auch richtig satt. Also Sachen, die vernünftig produziert worden, haben einen höheren Nährstoffgehalt, machen auch, schmecken besser und machen schneller satt. Das heißt, auch das relativiert ja wieder den höheren Preis, weil man einfach nicht so viel braucht. Und dann einfach weiter.
Stimmt, das hat man gar nicht so vor Augen, nicht?
Ja.
Und ich meine, es wird ja darüber hinaus wird ja auch noch falsch eingekauft. Ne? Ich habe so immer das Gefühl, dass die Leute gar kein Mengengefühl haben häufig und auch vieles wegwerfen. Nun hast du natürlich gesagt, klar, wenn es Bio ist, mach da draus eine Brühe. Ich gehe ja sogar noch weiter, ich mache die Brühe draus und mache aus den Resten nochmal ein Pulver.
Ja, irre.
Aber dann muss ich natürlich auch noch lernen, das zuzubereiten.
Genau, also da gibt es, wenn man eine Affinität dazu hat, also es gibt einfach, es gibt so tolle Kochbücher im Internet, gibt es alles Mögliche,
wo man sich orientieren kann. Mittlerweile gibt es ja auch so viele Tutorials und Webinare und rauf und runter wird mir erklärt, wie ich was kochen kann.
Hol dir auch Tipps von den Erzeugern selber, was sie selber dann machen, ist auch immer ganz gut. Das ist ja auch immer das Schöne, wenn man jetzt in die Homecook geht, als ich mir das der erste Mal da zum Beispiel Fördergarnelen gekauft habe, wo ich, habe ich noch nie selber gemacht, Thomas mal kurz fragen, wie machst du die denn? So, und dann einfach mal ausprobieren, was gut funktioniert und was nicht gut funktioniert.
Aber das ist ja auch schön, ne? Dass es so einen Dialog wieder fördert, einfach, dass man auch wieder mehr übers Essen redet.
Klar.
Ich habe auch so den Eindruck, nun, du hast ja nun so eine frankophile Ader oder eine Verbindung zumindest, da redet man doch auch in Italien, Frankreich, man redet doch viel mehr übers Essen als bei uns, oder?
Bei uns ist es so, das ist ein Kulturelement.
Ja.
Ja, tatsächlich, ich glaube, das ist immer noch sehr, sehr differenziert, aber da ist was in Bewegung, ich glaube, auch bei jungen Menschen, die tatsächlich viel Wert drauf legen. Da sind ja verschiedene Ernährungstrends, weisen da auch deutlich drauf hin.
Ja, und sieht man das auch so? Kriegst du das so mit, dass das auch alle möglichen Gesellschaftsschichten und auch Altersgruppen sind?
Also bei den Veranstaltungen, die jetzt natürlich die letzten Monate auch nicht gingen, aber wo man dann mit Leuten schnackt, da sind durchaus auch Leute dabei, die sagen so, ich muss schon auf einen Cent achten. Mhm. Aber vernünftige Lebensmittel sind mir einfach wichtig. So für meine Gesundheit und eben dafür, dass es eben auch in 30, 40, 50 Jahren noch kleine Erzeuger, Hersteller und nicht alles globalisiert und zentralisiert ist. Aber das ist natürlich tatsächlich irgendwann einfach eine Geldfrage. Aber ich glaube, man, wenn man sich so verarbeitete Produkte anguckt oder hochverarbeitetes Junkfood und Co., das ist ja nicht wirklich billig.
Nee.
So, sondern wenn man den Preis mal ausrechnet, effektiv, was man dafür bekommt und eine Stunde später hat man wieder Hunger, weil der Nährstoffgehalt eben gen Null tendierte, Aber wenn man, oder weil einem irgendwas, irgendein Geschmacksstoff irgendwas vorgaukelt, was aber gar nicht drin ist und der Körper dann damit reagiert, dass er irgendwas anderes haben möchte.
Aber wenn du so sozialisiert bist, ja, das dauert dann auch schon ein bisschen, bis du das wieder zurückdrehst. Und ich, das geht klar, ja auch nur durch Vorleben. Ja. Es geht, wie du sagst, also durch Schmecken, Sehen, also die, ja, Sinne müssen da schon mitmachen. Und ich glaube, dass man dann auch, ja, dass dann auch so eine Bewegung eintritt.
Genau, ich glaube auch, die Leute haben Bock drauf. Das hat man ja beim ersten Lockdown gesehen. Auf einmal war kein Mehl mehr da, weil alle Leute Zeit hatten, sich selber mal Brot zu backen.
Ja.
Wie geil ist das denn?
Ja.
Ich meine, ich backe auch zu Hause Brot. Die ersten waren nicht so gut.
Ja, und, das ist auch so, muss ja auch ein Entwicklungsprozess, genau, sein.
Inzwischen sind sie ganz anständig. So. Also.
Ja. Könnte sich denn so eine Metropolregion wie Hamburg, ja, von regionalen Erzeugern ernähren oder von regionalen Erzeugnissen ernähren?
Ja, ist sogar mal ausgerechnet worden.
Ach.
Hängt natürlich von Voraussetzungen ab. Also es, ja, ist natürlich wie immer nur eine Modellrechnung.
Ja, klar.
Aber ich fand die Annahmen sehr plausibel. Das war vor ein paar Jahren, das haben wir auch begleitet, eine amerikanische Studentin hier an der Hafen-City-Universität, Sarah Joseph, die das mal durchgerechnet hat für verschiedene Ernährungsstile.
Mhm.
Und ist zu einem Ergebnis gekommen, regional, ökologisch in der Metropolregion Hamburg, natürlich inklusive der Bevölkerung der Region dann selber zu ernähren. Also die müssen dann nicht Hunger leiden, weil Hamburg alles aufkauft.
Das wollen wir nicht.
Müsste insbesondere der Fleischkonsum um ungefähr 60% sinken. Dann kriegt man es hin. Dann kann man es rechnerisch und natürlich Lebensmittelabfälle verringern und Co. Aber dann bekommt man es hin tatsächlich. Und das Argument, wir haben ja dafür gar nicht die Flächen und so weiter, das ist ja in der Regel relativ schnell zu entkräften, weil insbesondere in der konventionellen Fleischerzeugung bei tierischen Produkten ist der eigentliche Acker ja irgendwo anders, in dem dann Sojakraftfutter aus Südamerika quasi zur Futtererzeugung, ja, ja, hier hingefahren wird und man tatsächlich über das tierische Produkt quasi zur Regenwaldabholzung beiträgt, unter anderem noch.
Was ja auch die wenigsten wissen, ne?
Ja, aber genau. Und es ist rechnerisch möglich und lustigerweise, das fand ich ganz interessant, entspricht dieser Ernährungsstil ziemlich genau dem, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sowieso an Ernährungsmix vorsieht. Das heißt, man ernährt sich sehr viel gesünder und richtet wesentlich weniger Schaden an.
Und wahrscheinlich,
voll cool.
Das, worüber wir sprechen, über eine ausgewogene Ernährung, das gab es ja trotzdem schon mal.
Naja, also das ist Prinzip, also wenn man sagt 60% weniger Fleisch, heißt das im Endeffekt Prinzip Sonntagsbraten.
Ja, so, haben ja noch eine ganze Reihe kennengelernt.
Genau, ein-, zweimal in der Woche Fleisch, auch vernünftiges Fleisch. Den Rest der Woche heißt es ja auch nicht unbedingt fleischfrei, sondern man hat dann entsprechend alles, was drumherum hängt an Nebenprodukten. Also ich habe gestern zum Beispiel, war Fleischtag bei meiner Nachbarin, übrigens Landkäserei Fehling, die ich vorhin erwähnt habe, die, ja, inzwischen eigenen Weideochsen. Also
der, mit der du angefangen hast.
Mit der, damals, genau, wo ich auf die auf den Regionaltrip kam quasi. Ja,
Regional-Ulf.
Ja, wo es regional geulft hat erstmals. Da gibt es dann immer Rinderknochen. Und die haben jetzt bei mir über Nacht quasi, haben die im Kochtopf gelegen und leise vor sich hingesimmert. Heute Morgen dann Gemüseabfälle und noch so ein bisschen Suppengemüse drauf. Und zack, gab es heute Mittag noch ein bisschen anderes Gemüse rein, gab es einen Eintopf da draus.
Du hättest mal ein bisschen was mitbringen können eigentlich, genau, ne?
Finde ich so. Und das ist dann eine, das heißt, man verwertet auch alles vom Tier. Ja. Eins meiner Familientraditionsgerichte ist eben auch nach dem Rezept meiner Uroma, Tine Schütt aus Peißen zwischen Itzehoe und Hohenwestedt, ist die holsteinische Grützwurst. Ist eigentlich auch ein Reste-Reste-Reste-Essen.
Wie geht die denn? Kannst du die aufsagen?
Ich kann die aufsagen.
Ja,
also das Rezept. Also man braucht haufenweise Reste. Das ist eigentlich ein Rest vom Schlachtfest. Man hat einen Schweinekopf über. Der wird ausgekocht quasi, wird eine Brühe draus gemacht. In der Brühe, weil man sonst keine, also alles andere ist schon verwurstet. Man hat aber noch ein paar Därme über, Schweinekopf. Nimmt dann Buchweizengrütze.
Ja.
Also geschroteten Buchweizen, gart den Buchweizen mit Schweineschmalz in dieser Schweinekopfbrühe, also lässt den da gar ziehen, dass er nachher so schön krümelig ist, da ist von der Brühe dann nichts mehr über. Das Ganze verrührt man mit Schweineblut und dann teilt man das Ganze in zwei Produktionslinien, da teilt sich auch meine Familie tatsächlich.
Okay.
Die eine mag lieber die herzhaft würzige, wo dann quasi Salz, Pfeffer, Majoran und Co. reinkommen.
Ja.
Und dann gibt es die Süße und ich bin tatsächlich auf der süßen Seite. Auch da wieder Brokensöd, da kommen dann Rosinen rein zum Beispiel.
Rosinen?
Ja, Und das schmeckt insbesondere, und das wird dann hinterher noch was, eine Brühwurst, wird dann auf Naturdarm gezogen. Ja. Kleine dicke Würstchen von gemacht, so rund gebunden, und die werden dann noch einmal abgebrüht, und die hingen früher bei meiner Oma tatsächlich in der Speisekammer so am Stock über den Winter.
Wenn es so kühl richtig, ist. Die sind auch richtig haltbar dann?
Nein, nicht richtig, aber in der kühlen Speisekammer, also bevor man einen Kühlschrank hatte, haben die da ein paar Wochen gehalten.
Und ach so, ja.
Früher immer mit, wenn es Grützwurst gab, habe ich immer eine süße Grützwurst statt Schulbrot mitgenommen. Hatte auch den Vorteil, das wollte einem keiner wegnehmen. Weil die meisten Leute
das nicht. Und dann hast du dir das einfach runtergeschnitten,
oder? Nee, das kannst du so essen, so aus der Hand.
Die ist ja so ein bisschen krümelig.
Genau, und am besten schmeckt, nee, das geht eigentlich, die ist relativ fest, weil ja auch Schmalz drin ist und so. Und am besten schmeckt sie, finde ich, wenn sie nochmal schön krosch, sagt man in Schleswig-Holstein, schön krosch aufgebraten ist.
Ja, herrlich. Genau. Und dazu, ich meine, ich kenne das nur so eben dann mit Himmel und Erde dann nochmal, ne?
Da kann man dann, also Bratkartoffeln, kann auch noch ein bisschen Apfelmus, so Sachen dazu machen, je nachdem. So.
Aber das ist Kern die, ist die...
Genau, ist eigentlich Reste, also die allerletzten Reste
vom Schlachtfest. Aber nun hat man Schweineblut und den Schweinskopf selten zu Haus.
Also naja, den muss man sich dann, also da ist es dann auch wieder hilfreich, wenn man Beziehungen zu einer kleinen Schlachterei hat, wo man die Sachen dann noch bestellen kann. Und man sagt so, schmeiß das mal nicht weg, sondern bring mir das mal mit, wie neulich meine Nachbarin Rindernierenfett, so ein Klotz Rindernierenfett hatte. Und ich dachte, cool, ich wollte, habe irgendwo mal gelesen, dass die original belgischen Pommes nicht mit Pflanzenöl gemacht wurden, sondern ursprünglich mit Rindernierenfett. Man die aber nicht. In Frankreich kann man sowas, glaube ich, im Supermarkt kaufen. Nee. Aber hier nicht. Und dann habe ich mir selber Rindernierenfett ausgelassen und die Fritteuse damit bestückt.
Schmeckt schon der Regionalhof, der macht aber schon Sachen, die machen andere nicht, würde ich sagen.
Naja, das sind eben so Sachen, die probiere ich. Also habe ich einfach Bock drauf, das auszuprobieren.
Ja, super.
Und dann gucken, ob es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann muss man irgendwas anderes machen.
Also da muss man sich jetzt so, wenn man sich jetzt so an die regionale Küche beziehungsweise an die regionalen Lebensmittel rantraut, muss man nicht unbedingt alles sofort gleich nacheifern.
Nein,
das darf man im zweiten Schuljahr dann machen.
Ja, genau. Wenn man einmal versetzt worden ist nach dem Regional-Ulf-Zertifikat.
Wenn ich jetzt Interesse habe, lieber Regional-Ulf, und sage, ich möchte da mehr erfahren über die Regionalwirt AG, egal ob jetzt in Hamburg oder wo auch immer. In Hamburg wissen wir nur gerade, ist gerade Aktienausgabe, beziehungsweise man kann sich jetzt gerade beteiligen. Wie oft ist das der Fall? Einmal im Jahr oder nach Bedarf?
Wir haben mal ein Jahr ausgesetzt seit Gründung, aber wir haben bis jetzt jedes Jahr eine Aktienausgabe gemacht. Die läuft üblicherweise, weil das immer von der Hauptversammlung, in der Regel von der Hauptversammlung beschlossen werden muss, also von den Aktionärinnen und Aktionären, die normalerweise so Spätherbst bis Frühjahr.
Ja.
Das ist aber ein bisschen unterschiedlich bei den einzelnen Regionalwirt-AGs. Es gibt wir haben eine gemeinsame Dachgesellschaft aller Regionalwirt-AGs, die heißt Regionalwirt Impuls GmbH, und die hat auch eine eigene Internetseite natürlich, regionalwirt-impuls.de. Da sind alle Regionalwirt-AGs in Deutschland aufgezeichnet und natürlich auch die Lücken. Das heißt, wenn man Bock hat, da selber aktiv zu werden, kann man sich bei unserer Dachgesellschaft melden und sagen, so, ich habe Interesse, gibt es bei mir womöglich schon andere Leute, die Interesse haben, machen wir mal irgendwie eine Veranstaltung. Und inzwischen gibt es tatsächlich auch Mittel und Wege, sowas, eine Regionalwertgründung mit öffentlicher Förderung hinzubekommen. Also zum Beispiel gründet sich im Münsterland gerade eine Regionalwert AG fürs Münsterland, wo sich 7 LIDA-Regionen, LIDA mit EA, ist so ein europäisches Regionalförderprogramm, zusammengetan haben, um gemeinsam eine Regionalwirt AG zu gründen. So, das ist tatsächlich die erste Gründung mit öffentlicher Förderung. Und der Erfahrungsschatz, wie man Regionalwirt AGs gründen kann, der erweitert sich quasi mit jeder Gründung, und man kann dann in jeder Region gucken, so was kann man dann hier hinkriegen.
Also auch da ist Wandel, auch da entwickelt ihr euch weiter, aber jetzt speziell Hamburg, wenn ich jetzt sage, Mensch, spricht mich an, ich glaube, was hattest du gesagt, bis April ist
genau,
das Fenster noch offen, was mache ich dann?
Wir haben auf der Homepage, das Einfachste ist einfach, sich die Sachen bei uns, regionalwirt-hamburg.de, die Zeichnungsunterlagen runterladen, ausfüllen, ausdrucken, unterschreiben, zu uns schicken. Dann kriegt man Annahmeschreiben, und sobald das Ganze dann rechtlich ist, man dann Aktionärin oder Aktionär, wenn das Ganze ins Handelsregister eingetragen ist. Das wird dann für die zweite Tranche, die jetzt gerade dran ist, irgendwann Mai soweit sein, voraussichtlich. Und oder man kann sich, wenn man keinen Drucker hat, kann man sich die Sachen auch von uns nach Hause schicken lassen. Oder wir haben einen kleinen Stand hier in Hamburg in der Hobbenkoek. Da stehen auch mal ein paar gedruckte Unterlagen rum, die man sich dann abholen kann.
Also ich finde, auf jeden Fall lohnenswert, sich mal darüber Gedanken zu machen. Und wenn man sowieso in diese Richtung tendiert, ja, vielleicht auch mal zuschlagen.
Klar.
Und man hat ja auch absolut Vorteile, aber wie Regionale Ulf sagt, ihr findet alles auf der Webseite oder sonst über die anderen Infokanäle. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich fand das super. Ich glaube, wir hätten noch richtig lange weitermachen können. Nicht? Auch die norddeutschen Rezepte, die interessieren mich auch nochmal.
Nachtsession, das nächste
Mal. Nachtsession nächstes Mal,
ja. Mit Rezepten von Oma. Ja,
und vielleicht nächstes Mal vor Ort, vielleicht bei irgendeinem eurer Partner oder in der Hobenkirk, sodass wir dann auch gleich die Artikel dazu haben.
Ja, immer gerne.
Lieber Ulf, ich bedanke mich. Wünsche toi 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 dann für diese Zeichnungsrunde und die Projekte stehen schon wieder vor der Tür, die nächsten Partneranbindungen.
Knappe Millionen an Anfragen haben wir schon.
Ja, bitte sehr.
Dann Dankeschön
für die Einladung. Muss man ein bisschen arbeiten jetzt. Alles klar, wir verabschieden uns. Tschüss zusammen.
Tschüss.
So, und das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Podcast von Der Hamburger. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Episode wieder dabei sind und sagen bis dahin Tschüss.